Hallo, liebe Doro.
Hallo Anja.
Ich freue mich total, dass wir uns cool in Anführungsstrichen wiedersehen. Freue mich immer sehr, 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 wenn wir zusammen sprechen können.
Das ist schön. Ich
Und
freue mich auch, dass ich schon wieder hier sein darf. Jetzt war, das ist das dritte Mal in relativ kurzer Zeit.
oh ja, ich weiß gar nicht. Ja, das kann sein, dass du das dritte Mal bei mir zu Gast bist und du warst ja auch vor ein paar Wochen bei mir und der Nicole im Medical Training
Genau,
Podcast.
das habe ich jetzt mitgezählt.
Den hast du schon mitgezählt. Nee, ich glaube, du bist heute schon auch das dritte Mal bei mir.
Na, wir hatten, ja genau. Nee, dann das vierte, weil wir hatten einmal das mit den Silvestermedikamenten,
Ja.
den Pudel, Medical Training und heute.
Ach, schau an.
Wiederholungstäter.
Wow. Wir sind ja schon echt verbandelt, wir beide. Wie schön.
Sehr cool.
Okay, aber trotzdem, also würde ich dich bitten, dich nochmal kurz vorzustellen für alle Zuhörerinnen, die dich vielleicht noch nicht kennen.
Ja, gerne. Genau, ich bin Doro, ich bin Tierärztin. Ich wohne hier im schönen Brandenburg im Berliner Umland. Und ja, habe eigentlich zwei Jobs. Ich bin eben einmal als Tierärztin in einer ziemlich großen Kleintierpraxis in Berlin tätig, mit Spezialistinnen für ganz viele verschiedene Fachgebiete und mache da eben ja ganz normale Tiermedizin, ganz normale Sprechstunde, habe ein paar Schwerpunkte und eben unter anderem auch Verhaltenstherapie und Medical Training. Und ich bin auch Tiertrainerin, vor allem natürlich Hundetrainerin, und mache da Medical Training, ganz viel, bisschen Nasenarbeit, Problemhundetraining, ja, unterschiedliche Dinge. Und zunehmend mehr tatsächlich auch eine Kombination von diesen beiden Dingen, nämlich Beratungen in Fällen, wo Hunde vielleicht medizinische Baustellen haben, die sich aufs Verhalten auswirken oder auch umgekehrt massive Stressprobleme, die dann körperliche Ursachen haben, sodass dieses Thema heute irgendwie ziemlich gut da reinpasst.
Ja, bevor wir das Thema verraten, würde ich gerne auch noch mal erwähnen, dass du ein Buch geschrieben hast.
Ja, stimmt.
Und zwar, wie heißt es, Blut abnehmen
Blut
beim Hund?
abnehmen beim Hund trainieren, genau. Es geht um Medical Training beim Hund. Und eben am Thema Blut abnehmen wird so ziemlich von vorne bis hinten der ganze Trainingsplan von zu Hause bis in der Praxis besprochen. Ja,
Sehr schön.
genau.
Kann ich auch nur sehr empfehlen. Verlinken wir alles oder verlinke ich alles in der Beschreibung und in den Shownotes von dem Podcast. Okay, und das
Sehr schön.
Thema, wir haben uns nämlich beim letzten Mal, als wir uns gesehen haben, kamen wir noch so darauf, dass so viele Hunde, also Kundenhunde von mir und du erlebst es in der Praxis und ja eben auch bei Kundenhunden, so viele Hunde so komische, diffuse Magen-Darm-Probleme und Beschwerden haben, was oft von Menschen so bezeichnet wird, als mein Hund ist ein mäkliger Fresser, mein Hund frisst nicht gut. Und dazu gehören dann auch oder gehören so viele Aussagen wie, mein Hund frisst nur, wenn man das Futter bewegt, wenn man mit dem Futter spielt, oder ich muss meinem Hund alle paar Tage neues Futter präsentieren und dann mag er das aber nach ein paar Tagen nicht mehr. Oder mein Hund frisst viel Erde. Auch diese Schmatzen hat man oft, was so oft mal so neben, das wird alles aber oft so nebenbei erwähnt.
Genau.
Und wir beide finden aber, dass das ein Thema ist, was wirklich, wirklich viel Beachtung haben sollte. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie wir eigentlich anfangen sollen. Weil das so ein, nur weil es ja, wir sind ja jetzt nicht in der Sprechstunde, aber wir hatten uns überlegt, wie können wir diesen Menschen helfen, sich durch dieses Feld zu arbeiten. Also das heißt, was könnte man für Untersuchungen machen? Worauf sollte man vor allen Dingen achten, wenn der Hund solche Symptome zeigt? Ich glaube, damit
Genau.
würde ich wieder an dich übergeben, sonst verhaspel ich mich hier, glaube ich, gerade so ein
Genau.
bisschen, merke ich.
Ja, grundsätzlich ist ja immer erstmal die Frage, wann sollte man denn aufmerksam werden? Also was ist vielleicht normal und was ist nicht normal? Und das
Ach
finde ich
ja,
schon total
stimmt.
schwer zu entscheiden, weil es natürlich, so wie bei Menschen auch, ganz, ganz unterschiedliche Typen gibt. Und es gibt Hunde, ne, der klassische Beagle oder Labrador, der immer alles frisst, was ihm vor die Nase kommt. Und wenn der mal irgendwie ein Leckerchen nicht nimmt, dann sind alle völlig alarmiert zurecht, weil dann ist wirklich irgendwas überhaupt nicht in Ordnung. Und dann gibt es aber natürlich auch Hunde, die absolut gesund sind und ein normales Gewicht haben und aber anders fressen, zum Beispiel Trockenfutter zur freien Verfügung haben und sich das irgendwie selber einteilen oder so. Und das ist grundsätzlich erstmal ja auch völlig, völlig in Ordnung. Gerade bei Zwerghunden, die einfach nicht so einen hohen Energiebedarf haben, ist es so, dass manchmal Essen gar nicht so wichtig ist. Was für mich immer so ein bisschen ein Unterscheidungskriterium ist zwischen, ist das noch normal oder müssen wir uns hier Gedanken machen, ist, wenn Hunde ihr normales Futter eben immer nur ein paar Tage fressen, was du gerade schon gesagt hast, und dann muss man wieder wechseln. Und wenn das sich so durchzieht, also ne, ein Hund darf auch eine Futtersorte nicht mögen, das ist völlig in Ordnung. Aber wenn sich das durchzieht, man muss eben wirklich alle paar Tage, alle paar Wochen wechseln, weil sonst frisst das nicht. Oder wenn es einfach regelmäßig Tage gibt, wo der Hund morgens nicht fressen möchte und erst im Laufe des Tages irgendwann anfängt zu fressen. Oder wenn es Tage gibt, wo der Hund wirklich gar nicht frisst. Oder wenn Hunde aus Hundesicht attraktives Futter verweigern. Also ne, wenn die Leckerchen plötzlich nicht mehr wollen oder wenn man eben sagt, der Hund frisst Leberwurst oder Käse oder sowas nicht. Da hätte ich immer ein Alarmzeichen. Also Dinge, die wirklich für Hunde normalerweise lecker sind, sollte auch ein satter Hund fressen. Ja, und natürlich muss man mengenmäßig gucken. Kleine Hunde kann man schnell auch satt füttern. Aber wenn die nicht absolut vollgestopft sind, sollte eben ein angebotenes Stück Käse, wenn der Hund grundsätzlich Käse mag oder Würstchen oder so, immer gehen. Und wenn die Hunde da regelmäßig sagen, boah, nee, eigentlich nicht, dann würde ich immer zumindest mal genauer hingucken.
Da habe ich jetzt doch noch eine Frage zu. Das
Ja.
heißt, es ist quasi nicht mehr so normal. Das heißt, ich sollte näher hingucken, wenn der Hund vorher Käse und Würstchen mochte und dann auf einmal nicht mehr. Oder soll es auch schon ein Alarmzeichen sein, wenn ich einen Hund habe, der so Dinge, die eigentlich alle Hunde gerne mögen, wie Käse und Würstchen, sowieso nie mag?
Würde ich dann zumindest auch mal gucken, wie ist denn das ganze restliche Fressverhalten? Also gibt bestimmt Hunde, die keinen Käse mögen. Ich kenne keinen, aber ne, das kann es ja geben. Aber eben bei Dingen, wo man normalerweise sagt, das finden Hunde eigentlich gut und wenn es dann vielleicht mehrere Dinge sind oder wenn der Hund eben Dinge außer der Reihe überhaupt nicht fressen möchte, also unbekannte Dinge, dann würde ich schon immer mal gucken. Und das kann natürlich auch einfach ein erlerntes Verhalten sein oder er hat das einfach nie kennengelernt, er kennt vielleicht nur eine Futtersorte, aber trotzdem lohnt es sich dann einfach schon mal genauer zu gucken, weil es kann eben auch dahinter stecken, dass er blöde Erfahrungen gemacht hat, weil ihm schlecht geworden ist von neuen Dingen und er die deshalb nicht mehr essen möchte.
Ja, okay, verstehe. Am besten schreibt man sich vielleicht auch einfach mal auf, wenn man vielleicht einen magensensiblen Hund hat, was man so am Tag anbietet, weil dann kann man nach einem Monat auch mal sagen, ob sich die Präferenzen so ein bisschen verändert haben beim Hund, ne?
Ja, das ist eine gute
Okay.
Idee. Und wenn man weiß, dass man einen magensensiblen Hund hat, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, was das so heißen kann, dann
Ja.
macht es natürlich auch Sinn, nicht tausend Sachen durcheinander zu füttern, weil dann weiß man am Ende wieder nicht, wenn der Hund auf irgendwas reagiert, was war es denn, sondern dann macht es durchaus Sinn, sich erstmal sehr zu beschränken, zu versuchen, da Stabilität reinzukriegen und dann gezielt mal zu sagen, okay, und jetzt probiere ich ganz gezielt aus, ob mein Hund Leckerchen XY verträgt oder nicht.
Ich finde, das ist echt so ein Tiki-Thema, weil man gewöhnt sich als Halter oder Halterin seines Hundes ja auch da an das Fressverhalten seines Hundes. Also wenn der Hund eben so ein bisschen mäkelig frisst oder vielleicht nur über Jagdspiele das Trockenfutter frisst, dann könnte man ja wirklich sagen, das ist normal. Aber du sagst jetzt, nee, also eigentlich ist schon so, wenn ich Hunden Futter präsentiere, dann essen die normalen Hunde das schon. Okay,
Eigentlich
ja.
schon, wenn sie nicht gerade total satt sind oder wenn der
Ne.
Hund massiv übergewichtig ist, ne, dann ist
Ja.
es auch immer erstmal sinnvoll zu sagen, okay, wir reduzieren mal die Futtermenge und gucken, was dann passiert. Und es gibt vielleicht auch Hunde, für die das normal ist, dass sie aus
Ja.
irgendeinem Grund Futter nur in einem bestimmten Kontext oder nur in einer bestimmten Situation oder nur bestimmtes Futter nehmen. Aber wir können es eben erst als normal bezeichnen, wenn wir alles andere ausgeschlossen haben.
Okay, verstehe. Das finde ich einen wertvollen Hinweis. Ja. Ich habe nämlich letztens etwas gehört, das fand ich auch nochmal ganz interessant. Da wurde gesagt, dass es eben Hunde gibt, die erst ab einem gewissen Erregungslevel essen können, weil sie es so gewöhnt sind, weil sie zum Beispiel immer in starkem Konkurrenzdruck waren beim Essen.
Ja.
Und würdest du das auch sagen oder sagst du, es würde sich eigentlich sehr schnell legen, wenn die Hunde. Ja, dazu fällt mir ein, den Satz, der passt dazu, deshalb beende ich gerade meinen vorherigen
Ja.
Satz. Es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, mein Hund frisst am besten, wenn der andere Hund anwesend ist, damit es da zu diesem Konkurrenzverhalten kommt. Aber da würdest du da auch sagen, dass das nicht mehr unter das normale Fressverhalten
Ja.
zählt? Ja,
Und
okay.
wenn es mit einem Erregungslevel zu tun hat, weil der Hund eben vorher eben schlechte Erfahrungen gemacht hat, in
Ja.
irgendeiner Form vom Fressen abgehalten wurde, vielleicht eben in irgendeinem Shelter in einer großen Gruppe gelebt hat und sich einfach durchkämpfen musste, dann wäre mein oberstes Ziel ja zu versuchen, diesen Stress rauszunehmen und dafür zu sorgen, dass sich das Fressverhalten wieder normalisiert, weil das fühlt sich ja auch einfach nicht schön an als Hund, wenn man eigentlich vielleicht fressen möchte, aber irgendwie nicht so richtig kann. Also auch da, es gibt natürlich Verhaltensgründe für auffälliges Fressverhalten, aber dann sollte unser Ziel immer sein, daran was zu ändern. Ne? Also das Verhalten so zu verändern, dass der Hund auch in entspanntem Zustand wieder fressen kann. Weil Essen ist ja sowas Wichtiges einfach und eigentlich ja sowas Schönes.
Ja,
Und wenn
finde
das
ich
so
auch.
ein, ja, und für Hunde ja auch, also normalerweise fressen Hunde ja gerne. Und wenn das immer mit Stress verbunden ist, das ist ja irgendwie auch ganz furchtbar und zieht dann auch wieder Kreise. Und es belastet ja üblicherweise auch die Menschen. Also die wenigsten Menschen, den wenigsten Menschen ist es ja ihr egal, dass ihr Hund mäkelig frisst. Entweder haben sie eingeredet bekommen, dass der das macht, weil er stur, dominant, was auch immer ist, dann ärgern sie sich. Oder sie machen sich Sorgen. Und erfahrungsgemäß geht es allen Beteiligten besser, wenn Fressen was Unkompliziertes und Schönes ist.
Okay, verstehe. Also es sollte immer ein Warnsignal sein, wenn ich irgendjemand erzähle, mein Hund frisst mäkelig, spätestens dann sollte ich sagen, okay, da müsste ich mal genauer hinschauen.
Genau.
Wie könnte denn dieses Hinschauen aussehen? Weil das ist ja ein Riesenthema. Der Hund kann ja nicht sagen, mich zwickt es, wenn ich das Trockenfutter esse oder mich zwickt es nach dem Aufstehen oder so.
Ja.
Das war nämlich auch eine Frage auf Instagram, wie so ein Diagnostikplan aussehen könnte. Wir wollen jetzt natürlich nicht, dass ihr zum Tierarzt geht und sagt, hier, die Doro hat gesagt, das sollen sie
Genau.
alles untersuchen. Aber trotzdem macht es ja Sinn, dass man ein paar Ideen hat.
Ja, genau. Also es gibt natürlich theoretisch ungefähr 1 Million Gründe, warum Hunde nicht gerne fressen oder Probleme im Magen-Darm-Trakt oder organische Probleme, die dazu führen können. Das heißt, man kann nicht sagen, man macht diese Untersuchung und dann ist alles gut. Die Katze sitzt so, dass ich dich nicht sehen kann. Ach, das irritiert mich. So. Das heißt, ich würde natürlich immer ein bisschen gucken, was zeigt der Hund denn für Symptome? Also die wenigsten Hunde, wenn man genau hinguckt, fressen ja nur mäkelig, sondern meistens gibt es noch irgendwelche anderen Probleme dazu. Sei es immer mal wieder Durchfall oder schleimigen Kot oder ein bisschen weicheren Kot oder auch so der Klassiker, es kommt immer erst eine geformte Wurst und dann wird so weich oder breiig. Dann wäre es natürlich auf jeden Fall mal sinnvoll, vielleicht im ersten Schritt nach Parasiten zu gucken. Also einfach mal Sammelkot abzugeben beim Tierarzt und zu gucken, sind da irgendwelche Mitbewohner, sind da irgendwelche Dinge im Magen-Darm-Trakt, die da wohnen, die da nicht hingehören. Wenn man oft erbrechen Hunde, die mäkelig fressen und erstaunlich viele Menschen sind bereit, das als normal hinzunehmen, wenn der Hund, weiß ich nicht, einmal die Woche oder alle paar Tage oder auch einmal im Monat ist zu oft, wenn das regelmäßig vorkommt, wenn der Hund eben erbricht. Dann sollte man eben sich den Magen-Darm-Trakt mal genauer angucken. Da hilft in ganz, ganz vielen Fällen eine Ultraschalluntersuchung, die von einer Person durchgeführt werden muss, die das wirklich gut kann. Also Ultraschall ist nicht gleich Ultraschall. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich kann mit dem Ultraschallgerät gucken, ob freie Flüssigkeit im Bauch ist oder ob da irgendwo irgendwas ganz, ganz massiv anders ist, als es sein soll. Aber ich habe Kolleginnen, die können die Magen-Darm-Wände sich ganz genau angucken. Die messen da Schichtungen aus, Schichtdicken aus, wo es einfach auch Referenzwerte gibt, wo man ganz genau sehen kann, ist das in Ordnung oder nicht. Die können die Bauchspeicheldrüse gut darstellen. Und es kommt bei Hunden, die mäkelig fressen, eben häufig auf Feinheiten an. Es ist selten so, dass man da mit dem Ultraschallgerät reinguckt und einen Riesenbefund hat, sondern es sind eben häufig eher diffuse Veränderungen. Und das führt auch so oft dazu, dass was untersucht wird und dann eben gesagt wird, ja, der hat nichts, weil es eben vielleicht jemand gemacht hat, der oder die da einfach nicht drauf spezialisiert ist und man kann nicht alles können. Und da ist
Darf ich
mein Hm?
eine, genau, da würde ich ganz
Ja.
kurz einhaken. Gibt es da Zusatzbezeichnungen bei Tierärztinnen, wo ich dann so ein bisschen darauf achten kann, ob ich da
Also,
an Fachmann oder Fachfrau geraten bin?
genau, ich würde im Zweifelsfall mir jemanden suchen, der oder die auf Internistik spezialisiert ist oder einfach in einer großen Praxis oder in der Klinik ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass es da jemanden gibt, der das gut kann. Und im Zweifelsfall würde ich einfach fragen, ja, also ob der Tierarzt, die Tierärztin spezialisiert ist auf Ultraschall. Einfach oder eben sagen, es geht mir um Feinheiten, habt ihr jemanden, der das kann? Ja.
Ja, super.
Genau. Und je größer die Praxis oder Klinik, desto besser ist meistens die Ausstattung und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da jemanden gibt. Und es gibt super tolle Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer, die das toll können. Also da muss man einfach im Zweifelsfall gucken. Genau, wir waren bei der Diagnostik. Es kann auch sehr, sehr sinnvoll sein, eine Blutuntersuchung zu machen. Das ist ja sowieso sinnvoll, das ab und zu mal zu tun. Und da würde ich bei einem Hund, der mäkelig frisst, eben tatsächlich sowas wie ein geriatrisches Profil oder sowas machen. Also wo wirklich einfach ein breiter Überblick an verschiedenen Werten dabei ist. Es macht auch Sinn, sich zum Beispiel bestimmte Nährstoffe im Blut anzugucken. Der Vitamin-B-Spiegel kann einen Hinweis geben, wenn Hunde eine chronische Darmentzündung haben, dann wird es häufig nicht so gut aufgenommen und dann ist der manchmal erniedrigt und dann kann das auch wieder einfach einen Hinweis geben, dass da vielleicht was im Argen ist. Ja, also so ganz, ganz grob Blutuntersuchung, also großes Blutbild, geriatrisches Profil, Ultraschalluntersuchung von jemandem, der es kann und eine Kotuntersuchung auf Parasiten. Das wären immer so meine ersten Schritte, wenn ich einen Hund habe, der merklich frisst, um einfach zu gucken, in welche Richtung könnte es gehen. Und es kann sein, dass man bei der ersten Untersuchung fündig wird und dann kann man ja erstmal gucken und behandeln, bevor man das zweite und das dritte macht und vielleicht braucht man es dann nicht mehr. Aber im Zweifelsfall sind das so die ersten Bausteine, die gut und wichtig sind.
Ja, super. Das finde ich wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr hilfreich, was du da gesagt hast, weil dann habe ich einfach als Hundebesitzerin wirklich eine Idee. Dann kann ich auch viel besser mit dem Tierarzt kooperieren, dass ich wirklich sagen kann, ja, oder ich kann ja auch fragen, warum machen Sie das nicht? Gibt es dafür einen Grund? Weil, ne, also ich meine, Tierärzte denken sich ja auch was dabei, wenn
Ja,
sie etwas machen oder eben auch nicht machen.
genau,
Ne?
genau.
Ich wollte noch mal kurz auf das Erbrechen eingehen.
Ja.
Meinst du mit dem Erbrechen diesen Schaum, den ja manche Hunde gerade morgens manchmal erbrechen, oder meinst du damit, dass die eben unverdautes Futter oder eben auch schon verdautes Futter hervorwirken?
Also beides natürlich nicht in Ordnung. Und die meisten Hunde mit einem chronischen Problem zeigen eher Erbrechen von Flüssig, also von Magensäure. Also wirklich eben gerade dieses nüchtern Erbrechen morgens. Und eher selten, dass sie nach dem Fressen das Futter erbrechen. Das deutet eher auf andere Probleme hin. Aber beides ist nicht in Ordnung. Also wenn beides regelmäßig auftritt, dann sollte man in jedem Fall nachgucken. Ne? Und es gibt natürlich auch Hunde, die eben wirklich einfach, wenn sie zu lange nüchtern sind, übersäuern und erbrechen. Und wenn man das dadurch beheben kann, dass man irgendwie abends vorm Schlafengehen noch mal eine kleine Menge füttert und dann ist alles gut, dann ist das wunderbar. Aber wenn sich das dadurch nicht zuverlässig beheben lässt, dann wäre das für mich auch schon wieder ein Grund nachzugucken. Also nüchtern Erbrechen zeigt ja, dass was nicht in Ordnung ist und es ist einfach unangenehm für den Hund. Und dann sollte man gucken und vielleicht hat er einfach eine Magenschleimhautentzündung, gegen die man dann auch wirklich was tun kann und sollte.
Okay, verstehe. Okay, jetzt würden wir noch mal so ein ganz anderes großes Feld berühren sozusagen, und das sind ja so diese Allergien und Unverträglichkeiten, die es so gibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Diag also steht stehen die Allergien vor der Diagnostik oder parallel, also vor der Diagnostik, die du gerade genannt hattest, oder wird dieses Thema parallel behandelt? Wird es überhaupt behandelt? Macht es Sinn, nach Allergien zu gucken?
Das ist auch wieder total individuell. Also da kann man ganz, ganz schwer pauschal irgendwas sagen. Also chronischer Durchfall, chronisches Erbrechen oder eben auch dieses mäkelig Fressen kann durchaus mit einer Allergie im Zusammenhang stehen, eben einfach über eine Entzündungsreaktion im Magen-Darm-Trakt, die wehtut und dann eben dafür sorgt, dass der Hund vielleicht lernt, nach dem Fressen wird mir immer schlecht oder nach dem Fressen tut mir der Bauch weh und dann mag ich nicht fressen. Man sieht im Ultraschall häufig spezifische Veränderungen im Darm, die auf eine Allergie hindeuten. Die sind nicht beweisend, aber die einfach verdächtig sind für eine Allergie, wenn es den Magen-Darm-Trakt betrifft. Und dann ist tatsächlich so, dass bei einem Verdacht auf eine Futtermittelallergie immer noch das Mittel der Wahl eine Ausschlussdiät ist. Also, dass man dann wirklich sagt, wenn wir den Verdacht haben, dass da eine Allergie sein könnte, wenn wir alles, was wir sonst so gesehen haben, vielleicht behandelt haben und es wird nicht besser, oder wir haben eben außer einer diffusen Entzündung nichts gefunden und vermuten, dass eine Allergie die Ursache sein könnte, dann ist ein sinnvoller nächster Schritt eben wirklich eine Ausschlussdiät zu machen, also eine Proteinquelle zu füttern, die der Hund noch nie gefressen hat, und einfach zu gucken, verändert sich was darunter, ja oder nein. Manchmal muss man zusätzlich, um die Entzündung zu behandeln, auch erstmal Medikamente geben, damit der Darm überhaupt mal ein bisschen zur Ruhe kommen kann oder der Magen-Darm-Trakt. Das ist leider ziemlich lästig und langwierig. Aber es ist tatsächlich immer noch einfach die sicherste Variante, um rauszufinden, ob da eine Allergie eine Rolle spielt.
Okay, verstehe. Bei uns Menschen gibt es ja die Möglichkeit, einen Allergietest zu machen. Gibt es das bei Hunden auch?
Ja, es gibt also tatsächlich auch diesen Pricktest, also diesen Hauttest, den man beim Menschen auch macht. Da ist der Nachteil, der ist halt beim Hund echt aufwendig, weil erstens wird es in Narkose gemacht, weil es halt sehr unangenehm ist. Wir Menschen können das aushalten, aber selbst mit einem gut Medical Training trainierten Hund würde ich nicht sagen, du musst da durch, sondern dann würde ich eher sagen, wir legen dich einmal schlafen. Und zweitens muss man eine Hälfte des Hundes komplett nackig machen, um freie Haut zu haben, um zu sehen, was da passiert. Und es gibt tatsächlich, ich weiß gar nicht, wer das in Deutschland macht. Es gibt ein paar Kliniken, die das machen, aber weil eben die Nachfrage so gering ist, machen das einfach nicht viele. Es gibt Bluttests auf Allergien und die sind total gut und zuverlässig für Umweltallergene. Für Futtermittelallergien sind die relativ unzuverlässig. Es gibt jetzt einen neuen Anbieter, der wohl in Studien deutlich besser war. Es ist aber ehrlich gesagt trotzdem schweineteuer und es läuft am Ende trotzdem darauf hinaus, dass man irgendwie ja den Magen-Darm-Trakt erstmal stabil kriegen muss und dass man irgendwas wahrscheinlich füttern muss, was man noch nicht gefüttert hat, sodass meistens die Eliminationsdiät tatsächlich sinnvoller ist. Also, und wie gesagt, mit diesem neuen Bluttest, da, ich habe eine Kollegin, die sich damit ein bisschen näher beschäftigt, da bin ich nicht so tief im Thema drin, dass ich da jetzt wirklich fundiert was sagen könnte. Also da im Zweifelsfall lohnt es sich wirklich mit Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, die sich auf das Thema spezialisiert haben.
Okay, verstehe. Jetzt ist mir entfallen, was ich fragen wollte als nächstes. Da war doch noch was ganz Wichtiges. Ah ja, Proteinquelle.
Ja.
Genau. Man bekommt ja häufiger eben den Tipp auch von Tierärzten, dass man bei der Fütterung schauen soll, dass man sich auf ein, zwei Proteinquellen, also mit Proteinquellen meinen wir jetzt in dem Fall Fleischsorten,
Genau.
sich beschränken soll, damit man dann eben für den Allergietest, der vielleicht irgendwann mal ansteht, noch eine zur Verfügung hat, die nicht so völlig, völlig, völlig absurd ist. Was würdest du Hundebesitzern raten? Was soll so das tägliche Futter sein oder welches Fleisch würdest du da oder Proteinquelle empfehlen und welches sollte man sich aufheben?
Ja, genau. Es hängt natürlich sehr von den individuellen Vorlieben ab, ne? Aber ganz grundsätzlich ist in den meisten Hundefuttern Rind enthalten und Huhn oder Geflügel enthalten, sodass ich das erstmal als Grundfutter empfehlen würde, wenn es jetzt nicht irgendeinen Grund gibt,
Da ist sie
irgendwas
wieder.
anders zu machen. Hallo Lotte. Und wenn es irgendwie einen Grund gibt, warum man seinem Welpen jetzt vielleicht auch noch Ente füttern möchte oder Lamm oder so, weil zum Beispiel der andere Hund Allergiker ist und das bekommt und es ja echt kompliziert ist, wenn man jetzt zwei Hunde hat und die völlig getrennt füttern muss, dann spricht auch überhaupt nichts dagegen, eben noch irgendeine andere Proteinquelle dazu zu füttern. Was ich aber eben nicht machen würde, ist wirklich komplett durcheinander zu füttern, was die Proteinquellen angeht. Und das Problem ist, dass ja häufig zum Beispiel gesagt wird, Pferdefleisch sei irgendwie besonders gut verträglich oder so. Und deshalb viele Besitzer mit Hunden, die Magen-Darm-sensibel sind, erstmal verschiedene Futtersorten durchprobieren und dann erstmal schon mal Pferd füttern und dann sagt ihnen jemand anders, nee, sie sollen aber noch mal Lamm probieren und dann hören sie noch von Insektenfutter und probieren das auch noch und dann landen sie beim Tierarzt und haben einfach ganz viele von den Proteinquellen, die wir für eine Ausschlussdiät empfehlen, einfach schon ausprobiert. Und bei jedem Kontakt mit einer Proteinquelle kann es theoretisch zu einer Sensibilisierung kommen, also es können Allergien entstehen. Und wenn der Darm entzündet ist, ist die Gefahr noch mal viel größer. Das heißt, wenn man in einen Hund mit einem vielleicht allergiebedingten Darmproblem dann auch noch munter ganz viele verschiedene Proteinsorten reinsteckt, dann ist die Gefahr groß, dass der dann einfach schon die ganzen gängigen, exotischeren Proteinquellen nicht mehr verträgt. Also da einfach am Anfang, wenn ein Hund bei mir einzieht, ob das ein Welpe oder ein erwachsener Hund ist, ist ja egal, einfach Gedanken machen, was möchte ich füttern, gucken, was ist da drin an Proteinquelle und dann eben möglichst nicht noch ganz breit gefächert ganz viele andere Sachen füttern.
Ja, sehr, sehr wertvoller Hinweis. Dazu fällt mir ein oder fällt mir auch in der Hundeschule immer auf, dass gerade die Leckerchen, die man so kaufen kann, da sollte man wirklich sehr genau auf die Deklaration gucken, weil da oft sehr viele verschiedene Fleischsorten mit drin sind.
Genau.
Und
Und es ist einfach auch gerade total modern, exotische Fleischsorten zu füttern. Also da werben ja die Futtermittelhersteller auch mit und eben die Leckerchen oder die Dosen mit Ente, Pferd, Lamm, Ziege stehen einfach im Regal neben allen anderen. Und man hat irgendwie ja auch oft das Gefühl, dem Hund was Gutes zu tun. Und aus menschlicher Sicht ist es ja auch eben so, eine Abwechslung ist ja für uns, für die meisten Menschen beim Essen total wichtig. Und ich finde auch, dass man einem gesunden Hund, der jetzt kein Magen-Darm-Problem hat, nicht nur eine Sorte Futter füttern sollte, sondern dass auch Hunde natürlich von Abwechslung profitieren und einfach auch Spaß daran haben, verschiedene Sachen zu füttern. Aber man sollte eben wirklich gucken, was füttere ich da und eben nicht die ganz exotischen Proteinquellen dafür verwenden.
Ja, okay, verstehe. Wenn mein Hund jetzt so diffuse Magen-Darm-Beschwerden hat, können die sich auch auf andere Körperteile auswirken? Also ich komme da noch mal so ein bisschen drauf mit diesen Ohrengeschichten. Da hatten wir, glaube ich, beim Pudel letztes Mal in einem Rasseporträt drüber gesprochen.
Genau.
Dass genau das eben auch, wenn so Entzündungen an anderen Körperteilen auftreten, dass das auch mit Futterallergie zum Beispiel in Zusammenhang gebracht werden kann, obwohl man
Genau.
vielleicht noch gar nicht bemerkt, dass der Hund sich
Ja.
magen-darm-technisch nicht ganz wohl fühlt.
Genau. Also Futtermittelallergien können sich eben auf zwei Arten äußern. Einmal im Magen-Darm-Trakt und dann eben in Haut, Juckreiz und da gehören die Ohren mit dazu. Und es gibt arme Hunde, die haben beides. Und die meisten Hunde haben aber nur eine Ausprägung ihrer Allergie. Und da ist klar, bei Durchfall oder eben nüchtern Erbrechen oder so ist natürlich der Gedanke naheliegend, dass es was mit dem Futter zu tun haben könnte. Aber dass Ohrenentzündung und Juckreiz vor allem an den Pfoten mit einer Futtermittelallergie zu tun hat, da kommt man vielleicht so intuitiv erstmal nicht drauf. Ja, aber das sind auf jeden Fall Dinge, wo man auch drüber nachdenken muss, ob das nicht allergisch bedingt ist. Und dann ist eine Futtermittelallergie schon auch wahrscheinlich. Also es gibt auch Umweltallergien, die genau das machen. Da muss man einfach dann gucken und im Zweifelsfall eben Diagnostik machen.
Du hattest gerade im Einführungsgespräch erwähnt, dass du ja auch als Verhaltensberaterin tätig bist und dort vermehrt auf Hunde triffst, die auch körperliche Beschwerden haben, die im Zusammenhang natürlich immer mit Verhalten auch
Ja.
stehen.
Ja.
Und da wäre jetzt nochmal meine Frage an dich, welche ja, psychischen Ursachen es geben könnte, die sich eben auch auf den Magen-Darm-Trakt auswirken
Ja,
können.
also alles, was Stress ist, kann Magen-Darm-Probleme machen. Das kennt ja vielleicht auch der ein oder andere Mensch von sich selber, ne? Also, dass einem Stress wirklich auf den Magen schlägt. Und gerade chronischer Stress kann begünstigend dafür wirken, dass sich eine Magenschleimhautentzündung ausbildet zum Beispiel. Ja, also so Stressgastritis oder ein Magengeschwür kann tatsächlich aus Stress entstehen, sowohl bei uns Menschen als auch bei Hunden. Und dann ist es natürlich ein Teufelskreis, weil Magenschmerzen sind was wirklich, wirklich, wirklich furchtbar Unangenehmes, was einfach dann wieder noch einen Stressor macht und was dafür sorgt, dass die Laune natürlich entsprechend auch schlechter wird, ne? Also es kennt jeder von sich selber, wenn man Schmerzen hat, dann ist man entweder antriebslos und möchte nur seine Ruhe haben oder man wird halt wirklich übellaunig. Und ganz, ganz viel, gerade Aggressionsverhalten bei Hunden, hat einfach mit körperlichem Unwohlsein oder auch Stress oder auch Schmerz zu tun. Und dann ist eben einfach ganz schnell die Frage, was ist Henne, was ist Ei? Ne? Hat der Hund so einen Stress im Alltag, dass er eine Magenschleimhautentzündung entwickelt hat und die macht natürlich wieder mehr Stress, sorgt dafür, dass das Verhalten wieder schlechter wird und das hält sich eben in der Waage. Oder war zuerst die Gastritis da und weil der Hund halt ständig Magenschmerzen hat, hat er irgendwann angefangen, schlechte Laune zu entwickeln und Aggressionsverhalten gegen Menschen, andere Hunde, was auch immer zu zeigen oder einfach nur irgendein Verhalten, was auffällig ist. Also es gibt ja auch Hunde, die einfach dann draußen, die massiv anfangen zu jagen oder so, weil sie eben nicht wissen, wohin mit ihrem Stress und ihrem Schmerz. Und Jagen fühlt sich gut an, sorgt dafür, dass Glückshormone ausgeschüttet werden und dann kann man das vielleicht mal kurz vergessen. Also das ist wirklich total vielschichtig. Aber was einfach echt, echt wichtig ist, Hunde, die wirkliche Verhaltensprobleme haben, haben fast immer auch irgendwelche körperlichen Baustellen. Also das ist wirklich, ich wüsste jetzt spontan, glaube ich, keinen, wo nicht zumindest irgendwas war, was man an körperlichem Unwohlsein ja, abstellen muss, damit man eine gute Chance hat, am Verhalten zu trainieren. Und natürlich, wenn das nichts ganz Dramatisches ist, dann kann man auch erstmal nur trainieren und dann wird es wahrscheinlich auch besser. Aber es ist halt irgendwie unfair, ne? Wenn man eben ignoriert, dass da ein Schmerzproblem oder ein Unwohlseinproblem ist und nur am Verhalten arbeitet.
Ja, finde ich auch nochmal einen ganz wertvollen Hinweis, denn ich habe so den Eindruck, das ist jetzt nicht Wissen, das ist nur so mein subjektiver Eindruck, dass viele Hunde aus dem Auslandstierschutz gerade mit Magen-Darm-Problemen zu tun haben,
Ja,
eventuell durch
ganz,
den.
ganz viel. Genau. Und auch da wieder sicher ganz viel stressbedingt, weil ich meine, ne, üblicherweise kommen die ja aus furchtbaren Vorbedingungen und werden häufig dann auch in Situationen vermittelt, die sie einfach massiv überfordern. Und aber natürlich auch die wenigsten Hunde aus dem Auslandstierschutz sind ja vorher irgendwie vernünftig ernährt worden, sondern die fressen halt, was sie kriegen und ja, natürlich auch Dinge, die ihnen einfach nicht gut bekommen teilweise. Und die haben ja auch häufig dann wieder orthopädische Probleme, weil sie vielleicht in der Welpenzeit nicht optimal ernährt wurden, weil sie Unfälle hatten, weil sie Dinge machen mussten, die Hunde normalerweise nicht tun sollen. Also das ist ein ganz, ganz großes Problem bei Auslandstierschutzhunden, ja.
Okay. Ich habe noch eine Frage, die nichts mit mäkligem Fressen zu tun hat, aber durchaus eventuell auf eine Magen-Darm-Problematik hinweisen könnte. Ich bin mir da nicht sicher. Ich habe öfter Hunde, ich habe ja auch einen Gassi-Service und ich habe öfter Hunde im Gassi-Service, die in einem Kontext so eine Vorderpfoten- oder Vorderkörper-Tiefstellung zeigen, wo ich mir denke, okay, also entweder haben die jetzt Magenprobleme oder es ist vielleicht auch so eine Entspannungshaltung, da bin ich mir dann oft nicht so sicher, aber mir drängt sich oft der Gedanke auf, dass das auch etwas mit dem Magen-Darm-Trakt zu tun hat.
Ja.
Könnte das sein, dass man, wenn Hunde das zeigen, dass man da ein Auge drauf haben
Ja.
sollte?
Also wenn Hunde diese Vorderkörpertiefstellung einnehmen und so verharren, ohne dass es einen Spielkontext hat, ne? Also klar,
Ja,
Spielverbeugung
klar.
kennen wir alle, aber wenn es eben so ist, dass sie einfach nach vorne runtergehen, der Popo bleibt in der Luft und sie verharren so einfach für eine Weile, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass das was mit Bauchschmerzen oder Übelkeit zu tun hat. Was sie damit machen, ist einfach den Magen entlasten offensichtlich. Und offensichtlich werden Schmerzen dann besser in dem Moment. Und das deutet eben wirklich darauf hin, dass entweder mit dem vorderen Verdauungstrakt was nicht in Ordnung ist oder auch ganz gerne mal mit der Bauchspeicheldrüse. Scheint auch häufig im Zusammenhang zu stehen. Ja, da würde ich immer drauf gucken. Und wenn der Hund das eben, also ne, wenn mein Hund irgendwie massiv Bauchkrummeln hat und dem ist offensichtlich heute schlecht und der tut das und es ist aber nach ein paar Stunden wieder vorbei, dann muss es ja nichts Dramatisches sein. Also auch ein Hund kann sich einfach mal den Magen irgendwie verderben oder irgendein blödes Magen-Darm-Virus haben, wenn das innerhalb von ein paar Stunden wieder weg ist und eine einmalige Sache ist. Dann muss das nicht ein absolutes Alarmzeichen sein. Aber wenn der Hund das regelmäßig tut oder wenn es länger anhält, dann wäre das für mich auf jeden Fall ein Grund, zum Tierarzt zu gehen. Und im Zweifelsfall auch wirklich am Sonntag in den Notdienst zu gehen, weil das darauf hindeutet, dass es dem Hund wirklich nicht gut geht, wenn das über, weiß nicht, ein, zwei Tage oder so ja, auftritt oder eben im Zusammenhang mit Erbrechen steht.
Ich habe eben auch in der Einführung schon mal so ein paar Dinge aufgezählt, die einen stutzig werden lassen sollten, auch im Zusammenhang mit mäkelig fressen. Sollen wir das noch mal ein bisschen vervollständigen? Also
Gerne.
ich hatte in den Raum geworfen dieses Erbrechen, das hatten wir schon abgehandelt,
Genau.
von Schaum oder also von Flüssigkeiten oder von Futter. Wir hatten das Schmatzen, aber das hatte ich auch nur mal so kurz angerissen. Das heißt, der Hund könnte zum Beispiel nachts aufwachen und so.
Genau.
Das hört man
Genau.
ja ganz oft in Beschreibungen. Ne?
Genau, und wenn das, also das ist ja was häufig Menschen auch erwähnen, weil sie davon wach werden und dass es sie stört, ja, und den Hund stört es noch viel mehr, weil der wird auch davon wach und dem geht es dabei richtig schlecht. Was auch manchmal da noch eine Rolle spielt, ist Aufstoßen oder auch so Licky Fits, also dass die anfangen, exzessiv irgendwo zu lecken, entweder an Oberflächen, an ihren Körbchen oder auch mal an ihren Pfoten. Das sieht aber anders aus als Juckreiz. Das ist dann halt wirklich eher so ein stumpfes, immer wieder drüber lecken. Das kann auch mal bei Schmerzen in der Pfote im Bewegungsapparat vorkommen. Aber eben Juckreiz, allergischer Juckreiz, ist meistens Lecken oder Knabbern so in den Zehenzwischenräumen. Und dieses von oben so stumpf immer wieder drauf lecken, kann eben auch ein Zeichen für Übelkeit oder Magenschmerzen sein.
Okay. Wie ist es mit Gras fressen? Das ist ja auch immer so ein ganz beliebtes Thema. Ab wann ist es irgendwie pathologisch und ab wann frisst vielleicht ein Hund einfach mal Gras? Wobei ich auch nicht weiß, ob Hunde einfach nur mal eben so Gras fressen. Das ist, finde ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Da würde ich mich freuen, wenn du da noch was zu sagen könntest.
Das lässt sich natürlich auch nicht absolut sicher objektiv klären. Also meiner Erfahrung nach fressen Hunde Gras, auch wenn es ihnen gut geht. Und zwar gerade so bestimmte Grassorten, gerade im Frühling, so dieses erste sprießende Gras, das machen eigentlich alle Hunde, die ich kenne, gerne. Und solange das so ist, dass sie entweder beim Spaziergang eben gezielt zu ihrer Stelle gehen, da ein bisschen Gras fressen und dann weitergehen oder eben immer mal wieder irgendwo ein paar Halme mitnehmen, ist es völlig in Ordnung. Sorgen muss man sich machen, wenn es exzessiv wird. Also wenn die wirklich da stehen und nicht mehr weitergehen wollen oder rausgehen wollen, um Gras zu fressen. Also mein Alf, der Großpudel, den ich früher hatte, über den wir neulich ja auch gesprochen haben, der hatte ein chronisches Magen-Darm-Problem. Und bei dem hatte ich das wirklich, wenn der einen Schub hatte, dass ich den an der Leine weiterziehen musste, tatsächlich, weil der einfach irgendwo stand und nur Gras fressen wollte und überhaupt nicht mehr aufhören wollte. Und ich wusste dann schon, okay, ich muss ihm jetzt was gegen seine Schmerzen geben, aber dafür müssen wir nach Hause gehen. Also musste ich ihn dann mitnehmen, ne? Also wenn es exzessiv wird, wenn es so ist, dass der Hund eben wirklich damit nicht aufhören will oder wenn er es immer morgens deutlich mehr tut als den Rest des Tages, das wären auch so Punkte, wo ich sagen würde, da sollte man auf jeden Fall hingucken.
Ja, okay,
Oder auch
super.
wenn der Hund das Gras dann immer wieder erbricht. Ne? Also dieses lustvolle Grasfressen, sage ich mal, ist üblicherweise in einem Rahmen, wo das Gras dann drin bleibt. Und wenn es so ist, dass der Hund gezielt Gras frisst und dann erbricht, dann ist auch irgendwas nicht in Ordnung.
Ja, okay, verstehe. Und dann gibt es ja noch ein häufiges Phänomen, was auch oft, von dem oft berichtet wird, ist, dass Hunde so die Erde wegscharren und so richtig in den Boden reinbeißen, um die Erde zu essen. Da
Ja.
sagen ja manche Leute immer, ja, ich gebe dem jetzt Heilerde, das scheint der gerade zu brauchen oder so, aber da bin ich mir nicht so sicher, ob das die richtige
Ja.
Vorgehensweise ist.
Also genau, es ist, wenn die wirklich Erde fressen, um Erde zu fressen, dann ist das auch nicht in Ordnung. Ne? Also, dass sie beim Mäusebuddeln irgendwie mal in die
Klar.
Grasnarbe beißen und da dran zerren und dann vielleicht auch mal was abschlucken, das ist natürlich irgendwie noch normal. Aber wirklich gezieltes Erdefressen, da würde ich immer hingucken. Und tatsächlich, mein Alf hat mal eine Verstopfung gehabt von Erde, die so schlimm war, dass wir den fast hätten operieren müssen. Und der hat nicht viel Erde gefressen. Also es war, wir waren spazieren und ja, mir ist aufgefallen, das hat er sonst nie gemacht. Das war tatsächlich das einzige Mal in seinem Leben. Mir ist aufgefallen, dass er das tut. Ich habe ihn aktiv davon weggeholt und habe eben gemerkt, okay, da stimmt offensichtlich was nicht. Und diese paar Mal in den Boden hapsen haben gereicht, dass der tatsächlich eine Sandkolik hatte. Also der Darm war, wir haben jetzt Röntgenbilder gemacht, der Darm war komplett verstopft mit diesem Sand. Und es war zum Glück eben noch in der Menge, wo Medikamente, Infusionen dann am Ende geholfen haben, dass sein Magen-Darm-Trakt das selber geschafft hat. Aber es hätte echt nicht viel gefehlt. Also wir hatten uns ein Zeitfenster gesetzt, und wir hätten es sonst operieren müssen. Also das würde ich tatsächlich, das ist gefährlich. Lasst eure Hunde
Okay.
das nicht machen, weil wenn es zu viel ist, dann wird der Darm damit nicht mehr fertig.
Okay, weil es alles Symptome sind für ein Unwohlsein und dem muss man einfach auf den Grund gehen. Es ist also kein Normalverhalten. Das finde
Genau.
ich halt
Und
total wichtig.
Eben die Erde an sich, der Sand an sich kann gefährlich werden ab einer bestimmten Menge. Und das ist von außen echt nicht gut einzuschätzen. Also wie gesagt, mir war das, ich war schon fertige Tierärztin tatsächlich. Ich habe gerade überlegt, wann es war. Und mir ist aufgefallen, dass er es tut, aber es war von der Menge überhaupt nicht so, dass ich das als gefährlich eingeschätzt hätte. Aber er hat dann ein paar Stunden später halt so schlimme Bauchschmerzen gehabt, dass wir ihn geröntgt haben. Und da haben wir es gesehen.
Okay. Fällt dir noch was ein, wo man hellhörig sein sollte, wenn der Hund dieses Verhalten zeigt? Mir, hast du noch was auf dem Schirm? Ich glaube, ich habe.
Ja, also Verhalten ist es nicht, aber Pupsen, also Blähungen,
Ja,
ist ja
natürlich.
auch was häufig so als lustige Anekdote erzählt wird, dass der
Ja.
Hund so wahnsinnig Blähungen hat, dass dann regelmäßig irgendwie alle den Raum verlassen müssen oder so. Das ist nicht normal. Also natürlich kann ein Hund mal pupsen und ja, auch Hundepupse riechen nicht gut, aber wenn Hunde wirklich so Blähungen haben, dass das ein Thema ist, also dass das wirklich so der Running Gag ist oder so, oder ne, das regelmäßig vorkommt, dann sollte man da auch nachgucken. Das ist nicht in
Okay.
Ordnung. Und es kann eine ganz banale Ursache haben. Manche Hunde vertragen zum Beispiel bindegewebige Kauartikel nicht so wahnsinnig gut und das einzige Symptom, was sie dann haben, sind Blähungen und es stört den Hund auch gar nicht so wahnsinnig. Aber das ist natürlich trotzdem ein Zeichen dafür, dass was nicht in Ordnung ist im Magen-Darm-Trakt, was sich im schlimmsten Fall auch mal zu einem größeren Problem entwickeln könnte. Also da würde ich dann schon auch gucken und im Zweifelsfall mal die bindegewebigen Kauartikel weglassen. Und wenn der Hund dann nicht mehr ist, dann hat man ja das Problem gelöst. Aber ansonsten sollte man da auch immer ein bisschen gucken.
Ja, guter Hinweis, weil das wird ja ganz oft als Bagatelle hingestellt und wie du
Ja.
schon sagst, wird das dann irgendwann als Joke auch so erzählt. Ja.
Genau.
Jetzt würde ich gerne noch so einen kleinen Aspekt mit dir besprechen, und zwar, wie sieht das mit so einer Futterberatung aus? Sollte ich die in diese Diagnostik irgendwie mit einbeziehen oder sollte ich die nur auf Anraten des Tierarztes in Anspruch nehmen? Wie bewertest du sowas?
Das ist auch wieder ganz, ganz individuell und es kommt
Ja.
halt sehr darauf an, was ist das Problem und auch was möchte ich füttern. Also wo ich immer empfehlen würde, eine Rationsberechnung von einem Profi machen zu lassen, ist, wenn man wirklich selbst kochen möchte oder auch beim BAFEN selbst zusammengestellte Rationen füttern möchte. Da
Okay.
sollte immer einfach jemand drauf gucken, der das wirklich gut kann und der das einfach einmal ausrechnet, weil es ist nicht so trivial, wie es häufig dargestellt wird. Und man kann da auch wirklich viel falsch machen. Und wenn es um eine Futterberatung geht bei einem Hund, der eben eine Erkrankung hat, also zum Beispiel irgendwie eine chronische Problematik mit der Bauchspeicheldrüse oder eben auch aus irgendeinem Grund eine chronische Entzündung im Magen-Darm-Trakt, dann würde ich auch immer empfehlen, dass das ein Tierarzt oder eine Tierärztin machen sollte mit einer entsprechenden Zusatzausbildung. Ansonsten, wenn es um eine normale Rationsberatung geht, muss man nicht Tierarzt sein. Ne? Das kann man so auch wunderbar machen. Aber wenn es um einen Hund geht mit einer chronischen Erkrankung, dann würde ich einfach empfehlen, dass das eine Tierärztin oder ein Tierarzt macht, einfach weil da doch nochmal andere Aspekte mit bedacht werden können und weil ich es immer sinnvoll finde, wenn man so viel wie möglich in einer Hand lässt, ne? Dass dann nicht mehrere Profis sich irgendwie viel austauschen müssen und vielleicht Dinge verloren gehen können oder so. Und es gibt ja durchaus auch, wenn es jetzt um eine Eliminationsdiät geht, gute kommerzielle Diäten, die man erstmal füttern kann und dann muss man auch nicht zwangsläufig da noch irgendwas berechnen lassen. Aber immer wenn es darum geht, eben selber was zu kochen oder zusammenzustellen, was länger als 6 Wochen gefüttert wird, dann sollte jemand drauf gucken.
Okay, wir werden euch auf jeden Fall ein paar Adressen von Ernährungsberaterinnen und Ernährungsberatern in die Videobeschreibung verlinken von, das sind dann eben auch wirklich Tierärzte, ne?
Genau.
Du hast gerade gesagt, es gibt Elimination, wie heißt
Eliminationsdiät,
das? Eliminationsdiäten, die man tatsächlich einfach so kaufen kann. Das wusste
Ja.
ich gar nicht. Okay.
Naja, eigentlich, es das heißt ja erstmal einfach nur eine Proteinquelle, die der Hund noch nie gefressen hat
Ach
und
so.
möglichst auch nur eine
Okay.
Kohlenhydratquelle.
Okay,
Und
verstehe.
da gibt es ja von verschiedenen Anbietern wirklich was. Und es gibt auch noch diese hydrolysierten Diäten, also Futter, was thermisch so behandelt ist, dass die Proteine ganz klein gespalten sind und eben bei den allermeisten Hunden keine Allergien mehr auslösen. Das ist was durchaus manchmal auch eine gute Alternative sein kann. Da sperren sich viele Menschen irgendwie gegen, weil gerade zum Beispiel bei einem sehr, sehr großen Hersteller ist die Proteinquelle hydrolysiertes Federmehl. Und ja, das ist natürlich, man möchte seinen Hund natürlich nicht mit Federn füttern, aber ehrlich gesagt ist es, wenn das so thermisch behandelt ist, erstmal völlig egal, was da ursprünglich mal die Ausgangssubstanz war. Es ist dann in diesem Futter erstmal alles drin, was der Hund braucht. Und für manche Hunde sind diese hydrolysierten Diäten wirklich die Rettung. Gerade die schon ganz viele verschiedene Sachen bekommen haben und einfach auf ganz viel Protein schon reagieren. Und erstaunlicherweise, zumindest das Trockenfutter, finden die meisten Hunde erstmal auch relativ lecker. Also ich habe da ganz gute Erfahrungen mitgemacht.
Und dieses Futtermittel gibt es dann aber nur beim Tierarzt oder ist
Das
das frei
ist
verkäuflich?
genau. Also die hydrolysierten, es gibt mittlerweile viele Anbieter, also die ganz großen sind halt einfach Royal Canin und Hills, ne? Das sind die,
Mhm,
die schon
genau.
ganz, ganz lange herstellen. Und da sind diese Linien nur beim Tierarzt erhältlich. Dafür kann man da einfach sehr sicher sein, dass da nichts irgendwie an anderem Quatsch mit drin ist. Das ist ja immer das Problem, wenn man eine Eliminationsdiät machen möchte und ein kommerzielles Futter, wirklich keine Angst vor. Die Wahrscheinlichkeit, dass euer Hund ernsthaft euch erziehen möchte oder ernsthaft gelernt hat, na, er muss nur die Nase rümpfen und dann gibt es schon was Besseres, die ist echt gering. Ja.
Ja, danke, dass du das echt nochmal so explizit sagst. Vielen Dank, ja. Doro, das war mega, mega, mega und es war uns beiden so wichtig, dieses Thema unter die Menschen zu bringen und ich denke, das hast du super hingekriegt. Danke dir dafür. Ist noch irgendwas, was wir vergessen haben?
Ich
Nee,
glaube
ne?
nicht. Nee, vielen, vielen Dank, dass ich mal wieder hier sein durfte und für deine tollen Fragen. Es hat mir ja großen Spaß gemacht.
Es freut mich total, du warst bestimmt nicht zum letzten Mal da. Da bin
Sehr
ich mir
schön.
ganz sicher. Okay. Also dieses wichtige Thema müssen wir irgendwie wirklich unter die Menschen bringen. Da müssen wir echt nochmal gucken, dass wir dieses Interview wirklich in vielen, vielen Foren und so verlinken, ne? Weil das ist so, weil ich finde, das hast du so toll, so super kompakt dargestellt. Auch diese Diagnostikschritte, das waren, ich habe mir das aufgeschrieben, 1, 2, 3, 4, 5, glaube ich, und die man einfach denken sollte. Man muss sie ja nicht in der Reihenfolge und muss sie nicht alle machen, aber dass
Und
man als
ganz
Mensch,
kurz, es gibt
yes.
tatsächlich manchmal komplizierte Fälle, wo man noch mehr braucht, ne? Also es
Aber
ist nicht,
ja.
aber nur einfach nur zum Sagen, es ist nicht immer nach diesen
Okay.
Dingen getan. Aber das sind die ersten sinnvollen. Und meistens, die
Genau.
meisten Fälle kann man damit lösen.
Ja, mega. Also es geht einfach darum, den Menschen die Angst davor zu nehmen, dass sie zum Tierarzt gehen und der Tierarzt sagt, nee, ist alles in Ordnung und der Hund geht mit den gleichen Symptomen nach Hause. Dass die Menschen einfach wissen, okay, vielleicht können sie mit ihrem Tierarzt reden und können sagen, können wir vielleicht mal das machen oder was halten sie von der Untersuchung? Darum ging es uns eigentlich, ne? Ich
Und dass
danke
sie überhaupt beim
dir.
Tierarzt landen mit diesen Problemen. Dass sie nicht,
So,
ne,
ja.
das ist ja, also das ist ja schon mal der erste Schritt, dass man überhaupt mal feststellt, wir brauchen Hilfe.
Auf jeden Fall, genau. Und im Zweifelsfall, wenn jetzt ein Hunde oder eine Hundehalterin unsicher ist, an welchen Tierarzt sie sich vielleicht wenden kann, wäre es eine Möglichkeit, sich an dich zu wenden? Also, oder ist es mit so Empfehlungen schwierig?
Also
Also, gerade wenn
genau.
es um den Ultraschall zum Beispiel
Ja.
geht.
Also natürlich hier in der Nähe immer gerne, also in
Ja.
Berlin-Umland auf jeden Fall total gerne. Ansonsten, wie gesagt, lohnt es sich im Zweifelsfall einfach nach einer Klinik oder großen Praxis zu gucken. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass es da jemanden gibt.
Okay,
Ja.
alles klar.
Genau.
Okay, dann würde ich
Ja.
sagen, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag
Ja,
und
dir auch.
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten
Ciao.
Mal. Tschüss.